Die Nacht war kühl und ruhig, als der Mond hinter den dünnen Wolken hervorlugte. In meinem kleinen Apartment in Moab, Utah, klingelte das Telefon schrill und unbarmherzig. Es war bereits 8.30 Uhr am Morgen und ich wusste in dem Moment, in dem ich den schrillen Ton hörte, dass dieser Tag kein guter werden würde. Müde schleppte ich mich aus dem Bett, mein Herz noch schwer von dem, was die letzten Wochen alles passiert war. Mit einem geübten Griff schlug ich den Wecker ab und griff gleichzeitig nach meinem Handy, bevor der Anrufer auflegte. »Carter hier«, murmelte ich mit kratziger Stimme. Die Stimme am anderen Ende war rau, wie Sandpapier, das über trockene Bretter gezogen wurde. »Mr. Carter, hier spricht Chief Gordon Harris vom Blackwood Village Police Department. Ein alter Bekannter hat mir von Ihren besonderen Fähigkeiten berichtet.« Ich unterdrückte ein Stöhnen. Natürlich, irgendjemand konnte es nicht lassen, mich weiterzuempfehlen. Wahrscheinlich war es dieser verdammte Australier Seth gewesen, der es immer liebte, mich in solche Dinge hineinzuziehen. »Was kann ich für Sie tun, Chief?«, fragte ich, während ich langsam wacher wurde. Der Chief atmete hörbar ins Telefon, begleitet vom Rascheln von Aktenpapieren. »Wir haben es hier mit einem Vorfall zu tun, der außerhalb unserer Erfahrung liegt. Ein merkwürdiges Verschwinden in den Bergen. Ich kann hier nicht warten. Kommen Sie bitte so bald wie möglich.« Noch bevor ich etwas erwidern konnte, legte Harris auf. Das monotone Piepen des unterbrochenen Gesprächs hallte in meinem Ohr. Ich rieb mir das Gesicht und ging in die kleine Küche, wo ich mir mechanisch einen Kaffee machte. Während der bittere Geruch des heißen Getränks langsam den Raum füllte, summte ich leise eine Melodie vor mich hin. Nach der Dusche zog ich mein Hemd über, das sich an einer meiner spitzen Lupinenohren verhakte. Ich fluchte leise, richtete es und schnallte mir anschließend meinen Webley-Revolver um die Hüfte. Mein alter Vater hatte mir den Jeep, der unten vor dem Haus stand, einst geschenkt. Mit einem Schluck heißen Kaffees in der Hand trat ich wenig später aus der Tür und stieg in das Fahrzeug. 3 Stunden Fahrt lagen vor mir. Ich stellte meine Playlist ein, die mit »Embrace the Silence« von Depeche Mode begann, und lenkte den Jeep hinaus auf die endlose Straße. Die Welt schien friedlich. Doch ich wusste, dieser Frieden würde bald enden. Denn Blackwood Village war kein gewöhnlicher Ort. Hier war das ungewöhnliche Alltag. Drachen bewachten die Tresore der Banken, Kobolde verkauften frisches Obst auf den Straßen, vogelartige Humanoide leiteten den Verkehr und der Chief of Police war ein echter, aufrechtgehender Grizzlybär. Keine Metapher, keine Maskerade. Ein echter Bär. Diese Welt war seltsam und faszinierend. Sie war mein Zuhause und mein Fluch. Die Sonne war längst aufgegangen, als ich das Ortsschild von Blackwood Village passierte. Die Gebäude waren sauber und gepflegt, wie aus einer Postkarte. Eine Kirche, ein kleines Polizeirevier, eine Feuerwache und zahlreiche Geschäfte, die sich zwischen den vielen bunt gestrichenen Häusern drängten. Doch unter dieser malerischen Oberfläche brodelte etwas Dunkles. Während ich in den fast leeren Parkplatz des Polizeireviers einbog, fiel mir sofort die Mischung aus verschiedenen Wesen auf, die sich geschäftig durch die Straßen bewegten. Längst war ich es gewohnt, nicht nur unter Menschen zu leben. Die Vielfalt gab mir eine merkwürdige Art von Geborgenheit. Ich war selbst nicht ganz menschlich. Ein Werwolf. Ich stieg aus dem Wagen, richtete meinen Mantel und setzte den breitkrempigen Hut auf. Mit festen Schritten betrat ich das Revier. Kaum hatte ich die Tür geöffnet, da begrüßte mich eine freundlich klingende Stimme am Empfang. »Oh, hallo Sugar, wie kann ich Ihnen helfen?« Die Dame am Empfang war eine Katze, also genau genommen eine humanoide Katze mit warmem, bernsteinfarbenem Blick. Ihre Stimme klang sanft und einladend. »Mein Name ist Alex Carter. Der Chief hat mich gebeten, vorbeizukommen«, erklärte ich. Die Augen der Empfangsdame leuchteten auf. »Natürlich, Sugar. Ich melde ihn gleich.« Mit flinken Bewegungen drückte sie 2 Knöpfe am Telefon und sprach kurz hinein. »Er ist hier, Sir. Ja, Ich schicke ihn gleich durch. Sie legte auf und sah mich erneut freundlich an. Der Chief erwartet Sie. Den Flur runter. Links. Ich bedankte mich mit einem Nicken und machte mich auf den Weg. Vor einer massiven Holztür klopfte ich an. Ein tiefes, kehliges Brummen antwortete: Herein! Ich trat ein. Hinter dem schweren Schreibtisch saß Chief Gordon Harris. Ein imposanter Grizzlybär, dessen gewaltige Pranken kaum auf die Tischplatte passten. Er stand auf und reichte mir seine riesige Pranke zur Begrüßung. Ich erwiderte den Handschlag, der überraschend warm und fest war. Danke, dass Sie gekommen sind, Mr. Carter, brummte Harris mit seiner tiefen Stimme. Er schob mir eine dicke Akte zu, die ich sofort aufschlug. Zwei Fotos fielen mir als erstes ins Auge. Die Gesichter darauf ließen mir das Blut in den Adern gefrieren. Zwei Vermisste. Ein Mann und eine Frau. Drew Miller und Erica Williams. Mein Herz begann zu rasen. Drew. Mein Verlobter. Chief Harris bemerkte meine plötzliche Starre. Alles in Ordnung, Mr. Carter? Fragte er mit ernster Stimme. Ich zwang mich, den Blick von den Fotos zu lösen und sah Harris direkt in die Augen. Meine Stimme war kaum mehr als ein Flüstern. Der Mann auf dem Foto ist mein Verlobter. Ein dunkler Schatten legte sich über den Raum. Der Fall war ab sofort nicht mehr nur ein Auftrag, er war persönlich. Die wenigen Stunden seit dem Gespräch mit Chief Harris fühlten sich wie eine Ewigkeit an. Während ich den Jeep tiefer in das verschneite Herz von Blackwood Village steuerte, wurde die Atmosphäre spürbar schwerer. Die Sonne hatte sich längst hinter dichten, grauen Wolken versteckt. Der Himmel schien förmlich zu drücken, als würde er das Dorf unter seinem Gewicht erdrücken wollen. Ich bog in eine schmale Gasse ein, vorbei an Häusern mit schneebedeckten Dächern, die an viktorianische Architektur erinnerten. Die Fensterläden knarrten leise im Wind, als wollten sie mir zuflüstern, dass ich hier fehl am Platz war. Ein Straßenhändler auf dem Bürgersteig verkaufte glänzende, rote Früchte. Er war ein Kobold mit smaragdgrüner Haut. Seine Augen glitzerten wie zwei schwarze Perlen, während er mir freundlich zunickte. Eine Gruppe Vogelmenschen überquerte gerade die Straße. Ihre bunten Federn leuchteten im diffusen Licht, während ihre kräftigen Beine sie mit federnden Schritten über den Asphalt trugen. Es war eine merkwürdige Mischung aus Normalität und Unheimlichkeit, die mich willkommen hieß. Selbst nach all den Jahren in dieser seltsamen Welt konnte ich mich nie vollständig daran gewöhnen, wie dicht hier das Mystische am Alltäglichen klebte. Der Jeep rollte langsam über das Kopfsteinpflaster des Zentrums, bis ich erneut auf dem Parkplatz vor dem Polizeirevier zum Stehen kam. Nun standen zwei weitere Einsatzfahrzeuge dort. Offenbar waren Harris' Leute bereits vor Ort gewesen. Ich stieg aus und atmete die kalte, metallisch riechende Luft tief ein. Schneeflocken begannen langsam vom Himmel zu rieseln, während der Wind kleine Wirbel über den Asphalt trieb. Die winterliche Stille war so vollkommen, dass jedes entfernte Geräusch, das Knacken eines Astes, das Gurren eines Vogels, unnatürlich laut wirkte. Mit schnellen Schritten näherte ich mich dem vorderen Einsatzwagen. Zwei menschliche Polizisten stiegen aus, beide wirkten angespannt. Der eine war eher klein, schlank gebaut und hatte scharf geschnittene Gesichtszüge. Der andere war groß, bullig, mit einem kantigen Kiefer und schmalen Augen. Der Kleinere nickte mir zu. »Sie müssen Carter sein. Wir haben auf Sie gewartet.« Ich erwiderte den Gruß mit einem knappen Nicken. »Was wissen wir bisher?« Der kleinere Polizist schüttelte den Kopf, seine Stimme klang ruhig, fast schon resigniert. Ein Blutbad, überall Patronenhülsen, zerschmetterte Möbel, eine Jagdflinte im Wohnzimmer. Wir haben einen Forensiker aus Boulder angefordert, aber... Er stockte und der größere Kollege ergänzte mit rauer Stimme, aber keine Leichen, kein einziges Körperteil, nicht einmal Spuren von Kampfverletzungen, die auf ein Entkommen schließen lassen würden. Ich ließ meinen Blick langsam über das Grundstück schweifen, während ich ihren Worten lauschte. Das Holz der kleinen Hütte war an mehreren Stellen aufgerissen, als hätten Krallen es aufgeschlitzt. Zersplitterte Fensterscheiben gaben den Blick ins Innere frei. Die Spuren waren eindeutig. Hier hatte sich etwas Grausames zugetragen. Und keine Spuren, die tiefer in den Wald führen? Fragte ich. Der Größere schüttelte den Kopf. Noch nichts Sichtbares, wir wollten nichts anfassen, bevor der Forensiker eintrifft. Aber etwas. Er stockte kurz und senkte die Stimme. Etwas fühlt sich falsch an. Es ist, als würde uns der Wald beobachten. Ich nickte langsam. Genau dieses Gefühl war mir nur allzu bekannt. Zurück am Jeep öffnete ich den Kofferraum, hob die Bodenplatte an und holte den mittleren der drei metallenen Waffenkoffer hervor. Auf dem Deckel prangte das Symbol eines Wolfskopfes, das mir mein alter Mentor einst eingebrannt hatte. Nachdem ich die Schlösser geöffnet hatte, klappte der Koffer auf. Darin lagen ordentlich sortiert mein tragbares Spurenanalysegerät, ein hochsensibler Bewegungsscanner und ein Abformset für Fußabdrücke. Ich griff nach dem Scanner, ein silbernes, handtellergroßes Gerät, das mir in vielen Fällen bereits gute Dienste geleistet hatte. Mit langsamen Schritten umrundete ich die Hütte, ließ den Scanner den Boden abtasten. Immer wieder piepste das Gerät leise, analysierte Spuren von Rehen, Kojoten, Waschbären und anderen Waldbewohnern. Doch schließlich blinkte es grün auf. Supernatural Entity detected. Ich beugte mich über den kleinen Bildschirm. Die genaue Herkunft des Wesens konnte der Scanner nicht zuordnen. Unkategorisiertes, übernatürliches Subjekt. Ein dunkles Lächeln kroch mir über die Lippen. Na schön, murmelte ich. Dann machen wir es eben auf die alte Art. Ich folgte der erkannten Spur, die in den dichten Nadelwald führte. Der Boden war mit einer Mischung aus frischem Schnee, altem Eis und rutschigem Laub bedeckt. Die Spur war seltsam. Keine typischen menschlichen Abdrücke, sondern längliche, schmale Vertiefungen, als hätte jemand auf den Zehen balanciert. Plötzlich rief der kleinere Polizist von der Hütte: »Wir haben eine Überlebende!« Mein Puls schnellte hoch. Ohne zu zögern, sprintete ich zurück zur Hütte, mein Herz hämmerte gegen die Rippen. Das Grauen war näher, als ich es mir vorgestellt hatte. Als ich die Hütte erreichte, sah ich sofort die kleine Gruppe, die sich am Eingang versammelt hatte. Inmitten der Beamten saß eine junge Frau auf der schmalen Holztreppe, eingehüllt in eine dicke Decke, die einer der Polizisten ihr vorsichtig umgelegt hatte. Ihr Gesicht war schmutzverschmiert, die roten Haare verfilzt und mit kleinen Ästen und Nadeln übersät. Ihre Kleidung war zerrissen. An mehreren Stellen sah ich blutige Kratzer auf der blassen Haut. Trotz ihres erbärmlichen Zustands haftete etwas Erhabenes an ihr. Ein Überlebenswille, der durch den Schmutz hindurchschimmerte. Es war Erica Williams. Chief Harris trat neben mich, seine mächtigen Schultern hoben und senkten sich schwer. Sie haben sie am Waldrand gefunden. Sie ist völlig verstört, hat bisher kaum gesprochen. Ich nickte nur und trat vorsichtig näher. Ihre sturmgrauen Augen blickten ins Leere, während der Wind sanft an den Enden ihrer zerzausten Haare zerrte. Ich kniete mich vor sie, zog einen Becher Wasser aus meiner Jackentasche und reichte ihn ihr. Nach einigen Sekunden nahm sie ihn mit zitternden Händen entgegen, trank kleine, unregelmäßige Schlucke und stellte den Becher schließlich mit einem kaum hörbaren Klirren neben sich. »Erica«, begann ich mit ruhiger Stimme, »mein Name ist Alex. Ich bin hier, um herauszufinden, was passiert ist. Du musst mir helfen, ihn zu finden. Bitte.« Ihre Augen trafen die meinen. Zum ersten Mal zeigte sich ein flüchtiges Flackern von Bewusstsein darin. Ich zwang mich zu einem beruhigenden Lächeln, auch wenn mein Inneres bebte. Es verging eine lange, bedrückende Stille, in der nur der leise fallende Schnee und das entfernte Heulen des Windes zu hören waren. Schließlich flüsterte sie mit heiserer Stimme: Es geschah so schnell. Ich weiß nicht mehr, was ich gesehen habe. Ich konnte ihm nicht helfen. Tränen liefen ihr über die schmutzigen Wangen. Ihre Stimme zitterte. Schon gut, Erica. Atme tief durch. Ich ließ ihr Zeit. Der Moment war entscheidend. Jedes Wort konnte ein Puzzlestück sein. Nach einigen weiteren Minuten hob sie den Kopf erneut und sprach diesmal etwas lauter, aber immer noch brüchig. Es war ein Wesen. Groß. Dürr. Fast ausgehungert. Es hat gestunken. Nach Tod und Verwesung. Der Kopf. Ihre Stimme versagte. Ich spürte, wie sich meine Kehle zuschnürte. Mein Verdacht nahm Gestalt an. Der Kopf? Fragte ich behutsam. Sie schloss die Augen, als müsste sie die Bilder zurückholen. Ein Schädel. Wie von einem Hirsch. Nur furchtbarer. Gesplittert. Verdreckt. Leerhöhlen, in denen Feuer glühte. Seine Augen. Es hatte keine. Nur Licht in dunklen Höhlen. Ein bitterer Geschmack breitete sich auf meiner Zunge aus. Ich kannte genug Geschichten. Alte Berichte, schaurige Überlieferungen. Wendigo. Während ich in meinem Notizbuch das Wort niederschrieb und es mehrfach einkreiste, zitterten meine Finger leicht. Die alten Legenden aus dem Norden erzählten von diesen Kreaturen. Vom Menschen verschlungene Seelen, die durch Kannibalismus zu Monstern verdammt waren. Wesen, die niemals satt wurden, die ständig auf der Jagd nach neuer Beute lauerten. Bevor ich etwas erwidern konnte, schluchzte Erica plötzlich auf. Ich habe ihn zurückgelassen. Drew. Ihre Stimme brach, als ihr ganzer Körper unter dem aufbrechenden Weinen zu beben begann. Ich griff nach ihrer Schulter, versuchte Halt zu geben. Wir holen ihn zurück. Hörst du mich? Ich verspreche es dir. Chief Harris trat neben uns und räusperte sich leise. Seine Pranken ruhten beruhigend auf meinem Arm. Sie braucht dringend ärztliche Betreuung und Ruhe. Vielleicht erinnert sie sich später an mehr. Ich nickte und ließ Erica vorsichtig von den Sanitätern aufnehmen, die inzwischen eingetroffen waren. Doch mein Herz schlug schwer. Wenn es wirklich ein Wendigo war, dann lief Drew Gefahr. Ein Opfer eines der grausamsten Wesen zu werden, die je existierten. In mir wuchs nicht nur Angst, sondern auch Wut. Wut auf das Wesen, das meinen Verlobten verschleppt hatte. Und Wut auf mich selbst, weil ich nicht da gewesen war, um es zu verhindern. Ein eisiger Windstoß peitschte durch die Tannen und ließ die kahlen Äste ächzen. Die Schatten der Berge wirkten in diesem Moment tiefer und bedrohlicher denn je. Der Schnee hatte sich mittlerweile wie eine dichte kalte Decke über das Dorf gelegt, als ich am späten Abend zurück in die kleine Polizeistation von Blackwood Village kam. Chief Harris hatte einen Raum für das Verhör vorbereitet, abgeschottet von der Außenwelt. Hinter einer spiegelnden Scheibe saß ich nun, während Harris mit ruhiger, aber fester Stimme versuchte, Erica zum Reden zu bringen. Sie wirkte besser als noch am Vormittag, doch ihr Gesicht war blass, die Augen rot vom Weinen. Ihre Bewegungen waren langsam, beinahe mechanisch. Ihre Finger umklammerten eine dampfende Tasse Tee, als wäre sie ihre einzige Verbindung zur Realität. Chief Harris trat nach wenigen Minuten zu mir in den Beobachtungsraum. Seine mächtige Statur füllte beinahe den gesamten Türrahmen aus. »Sie sagt kaum etwas. Vielleicht kommst du besser an sie ran«, brummte er leise. Ich atmete tief ein und nickte. Als ich den Raum betrat, hob Erica langsam den Blick. Unsere Augen begegneten sich und ich zwang mich zu einem beruhigenden Lächeln, obwohl mein Innerstes bebte. »Hallo, Erica. Ich bin es, Alex.« Ihre Lippen zitterten leicht, doch sie nickte schwach. Ich setzte mich ihr gegenüber und stellte vorsichtig die Akte auf den Tisch, ließ sie jedoch geschlossen. »Ich weiß, dass es schwer ist. Aber du bist die Einzige, die mir helfen kann, Drew zu finden. Ich brauche deine Erinnerung.« Sie sah mich lange an, als ringe sie mit sich selbst. »Du glaubst mir?« fragte sie schließlich fast flüsternd. »Ja, mehr als du denkst.« Für einige Minuten war nur das leise Ticken der Uhr an der Wand zu hören. Dann begann sie langsam zu erzählen. »Wir waren schon 2 Tage in der Hütte, Es war friedlich. Drew hatte Feuer gemacht, wir haben Karten gespielt, es war schön. Ruhig. Ihre Stimme stockte kurz, die Finger um die Tasse verkrampften sich. In der zweiten Nacht, da hörten wir etwas draußen. Erst dachten wir, es wäre nur der Wind, aber dann klopfte es. Sie schloss die Augen, als würde sie die Szene vor ihrem inneren Auge noch einmal erleben. Dreimal. Laut. Unnatürlich rhythmisch. Drew nahm seine Flinte. Er war nervös, aber ging nach draußen. Ich wollte ihm folgen, aber er bat mich, drinnen zu bleiben. Erneut rann eine Träne über ihre Wange. Ich sah durch das Fenster. Zwischen den Bäumen stand es. Sie begann unkontrolliert zu zittern. Es war dürr, groß, knochenragend. Der Kopf war wie von einem Hirsch, doch verdreht, verzogen. Seine Augen, es waren keine Augen. Es waren nur Feuerpunkte in schwarzen Höhlen und der Gestank. Dieser abscheuliche Gestank von Tod und Blut. Ihre Stimme versagte erneut. Ich reichte ihr ein Taschentuch, das sie mit zitternder Hand entgegennahm. Drew schoss, mehrmals, doch es bewegte sich kaum. Dann kam es näher, immer näher. Ich rannte aus der Hütte, ich schrie. Doch Drew, er schrie auch, aber anders. Sie bedeckte ihr Gesicht mit beiden Händen. Es packte ihn. Ich hörte, wie seine Stimme verstummte. Ich konnte nichts tun. Ich rannte einfach nur. Ich bin einfach nur gerannt. Ihre Stimme brach endgültig. Ich ließ ihr einen Moment Zeit, dann sprach ich mit ruhiger, ernster Stimme. Hast du gesehen, wohin es ihn gebracht hat? Sie schüttelte verzweifelt den Kopf. Nein, nur in den Wald, tiefer hinein. Ich bin gerannt und gerannt. Ich habe den Weg verloren. Irgendwann haben mich die Polizisten gefunden. Ich nickte. Das war mehr, als ich gehofft hatte. Erica, hast du vielleicht noch andere Details gesehen? Irgendetwas? Vielleicht ein Zeichen? Spuren? Geräusche? Sie schwieg einige Sekunden, dann flüsterte sie zwei Worte. Du Ileak Dorcha. Ich runzelte die Stirn. Was bedeutet das? Sie sah mich an. Ihre Stimme war kaum hörbar. Es ist Gälisch. Mein Großvater sagte das manchmal. Dunkles Blatt oder dunkle Seele. Ein anderer Name für den Walddämon. Ein unbehagliches Frösteln kroch mir den Rücken hinauf. Walddämon. Wendigo. Ich notierte die Worte sorgfältig in mein Notizbuch, während mir immer klarer wurde, womit ich es zu tun hatte. Danke, Erica, sagte ich leise. Du hast mir sehr geholfen. Jetzt ruhe dich aus. Ich verließ den Raum mit schwerem Herzen. Chief Harris wartete bereits. Wir haben einen Namen für das, was da draußen lauert, sagte ich mit gedämpfter Stimme. Er sah mich ernst an. Ich fürchte, das bedeutet nur, dass wir in etwas sehr Altes und sehr Böses hineingeraten sind. Ich nickte. Und wir werden ihm begegnen müssen. Draußen setzte erneut der Schnee ein. Die Nacht in Blackwood Village wurde dunkler, kälter und bedrohlicher. Die Stunden nach dem Gespräch mit Erica zogen sich wie zäher Nebel. Schlaf fand ich in dieser Nacht keinen. Zu viele Gedanken schwirrten mir durch den Kopf wie schwarze Krähen, die keinen Platz zum Landen fanden. Der Regen hatte den Schnee teilweise weggespült, sodass die Straßen glänzten wie dunkles Glas. Das stetige Tropfen auf das Fenster meiner kleinen Unterkunft war das Einzige, was die Stille der Nacht unterbrach. Es war 2:30 Uhr, als ich abrupt aus einem leichten Dämmerschlaf hochschreckte. Ein grollender Donnerschlag ließ die Scheiben erzittern. Mein Herz hämmerte, als hätte mich jemand brutal geweckt. Schweiß klebte auf meiner Stirn, während ich langsam aus dem Bett kroch. Schlafen würde ich diese Nacht ohnehin nicht mehr. Im Badezimmer beugte ich mich über das Waschbecken und spritzte mir kaltes Wasser ins Gesicht. Als ich aufsah, starrte mir mein Spiegelbild entgegen. doch es war mehr als nur mein menschliches Gesicht. Unter meiner Haut regte sich bereits das Ungeheuer, das ich in mir trug. Ein feiner, dunkler Flaum hatte sich auf meinen Unterarmen und am Kinn gebildet. Meine Fingernägel wirkten spitzer, länger. Die Veränderung war schleichend. Werwölfe wie ich verwandelten sich nicht plötzlich und spektakulär unter dem Licht des Vollmonds, wie es die Legenden erzählten. Nein, es war subtiler, heimtückischer. Meine Verwandlung schritt im Rhythmus der Mondphasen voran, langsamer, aber nicht weniger unaufhaltsam. Plötzlich durchzuckte mich ein stechender Schmerz. Ich jaulte auf und starrte entsetzt auf drei lange blutige Kratzer, die sich quer über meinen linken Unterarm zogen. Die Krallen waren weiter gewachsen, hatten meine eigene Haut aufgerissen. Ein dumpfes Knacken ließ mich herumfahren. Ich griff nach meinem Revolver, zog ihn mit geübtem Griff aus dem Holster und richtete ihn in die Dunkelheit des Wohnzimmers. Ein Pfeifen erklang. Es war kein fröhliches Lied, kein unbeschwertes Summen. Es war langsam, ruhig. Und doch ließ es mir das Blut in den Adern gefrieren. Ich spannte den Hahn meines Webley. Dann trat er aus den Schatten. Ein Mann, elegant gekleidet in einen schwarzen Anzug mit Weste und glänzenden Lederschuhen. Sein Haar war sorgfältig zurückgestrichen. Wäre da nicht sein durchdringender Blick gewesen, jene bernsteinfarbenen Augen und die scharfen Eckzähne, die unter seinen Lippen hervorblitzten. Ian Carter, mein sogenannter Vater, der Werwolf, der mich einst verwandelt hatte. Alex, mein Junge, begann er mit dieser ihm eigenen Mischung aus Herablassung und Spott, kein Hallo für deinen alten Herrn. Meine Hand zitterte leicht, aber die Waffe blieb fest auf ihn gerichtet. Du bist nicht mein Vater, knurrte ich. Wie hast du mich gefunden? Er hob die Arme theatralisch, als wolle er mir seine Friedfertigkeit beweisen. Ach, Alex, ich habe immer gewusst, wo du bist. Du kannst dich nicht vor mir verstecken. Er setzte sich lässig auf einen der Stühle, griff nach einer silbernen Flasche aus seiner Jackentasche und nahm einen Schluck. Warum bist du hier? Presste ich hervor. Er lachte leise. Weil du wieder einmal glaubst, dich als Held aufspielen zu müssen. Du jagst Dinge, die größer sind als du, und früher oder später, mein Sohn, wird dich eines dieser Monster verschlingen. Mein Griff um den Revolver wurde fester. Und du sitzt dabei gemütlich am Rand, nicht wahr? Du hast mir alles genommen. Mein Leben, meine Zukunft, meinen Frieden. Ian grinste, seine Zähne blitzten im schwachen Licht. Vielleicht, aber ich habe dir auch Macht gegeben, und diese Macht wird dich am Leben halten. Für eine Weile. Er beugte sich vor. Doch irgendwann wirst du auf etwas stoßen, das du nicht bezwingen kannst. Und dann... Er ließ die Worte in der Luft hängen wie ein Todesurteil. Schließlich erhob er sich wieder und ging gemächlich zur Tür. Bevor er den Raum verließ, warf er mir einen letzten Blick über die Schulter zu. Pass auf, Alex. Hier in Blackwood ist nicht alles, wie es scheint. Dann war er verschwunden. Zurück blieb nur sein widerliches Pfeifen, das noch lange in meinen Ohren hallte. Ich stand da, den Revolver noch immer erhoben, während der Regen draußen stärker gegen die Scheiben peitschte. In diesem Moment wusste ich, ich würde Drew retten oder dabei untergehen. Der Tag nach Ians Besuch war von ruheloser Anspannung erfüllt. Ich hatte kaum geschlafen, stattdessen meine Ausrüstung geprüft, Munition sortiert und die alten Waffen sorgfältig gereinigt. Immer wieder kreisten meine Gedanken um Drew, um Erica, um das Ding im Wald. Ich war mitten in den Vorbereitungen, als mein Telefon klingelte. Chief Harris. Alex, brummte seine tiefe Stimme. Wir haben eine Spur. Jemand hat mir eine Akte zugespielt. Jemandem, der behauptet, dir Informationen zu schulden. Mir gefror das Blut in den Adern. Wer? Fragte ich sofort. Er hat seinen Namen nicht genannt, nur dass du wissen würdest, wer er ist. Er sagte, ihr würdet sprechen, wenn die Zeit gekommen ist. Mein Kiefer verkrampfte sich. Ich wusste genau, wer es war. Seth Morgan, der Dealmaker. Ein uraltes Wesen, das seine Gestalt beliebig verändern konnte, aber meist als gut gekleideter Mann mit einer Aura der Überlegenheit erschien. Er war weder Dämon noch Gott, sondern etwas dazwischen, etwas Älteres, etwas viel Gefährlicheres. Die Akte, die Harris mir übergab, war schwer. Vollgestopft mit alten Polizeiberichten, Krankenakten, Vermisstenmeldungen und historischen Dokumenten, die bis in das 19. Jahrhundert zurückreichten. In der Mitte des Stapels prangte ein Name, der sich wie glühendes Eisen in mein Gedächtnis brannte. Caleb Blackwood, der Sohn des Stadtgründers Isaac Blackwood. Gestorben angeblich im Jahre 1893. Und doch war er es, der Drew entführt hatte. Die Zusammenhänge begannen sich zu formen. Die Gräueltaten, die alten Mythen, die unzähligen Vermissten, alles deutete auf ihn. Aber es blieb zu vieles ungeklärt. Zu viele Lücken. Als die Dämmerung hereinfiel, spürte ich, wie sich seine Anwesenheit näherte. Seth ließ mich nie lange warten. Es war exakt 10 Uhr, als er erschien. Ich saß am kleinen Küchentisch, eine Schale dampfender Nudeln vor mir, als ein Klicken hinter mir erklang. Erschrocken verschluckte ich mich beinahe. Husten schüttelte meinen Körper, während ich panisch nach Luft schnappte und schließlich keuchend aufsah. Er stand bereits da, elegant wie immer, gekleidet in einen maßgeschneiderten, weißgoldenen Anzug mit bronzefarbenen Verzierungen. Seine Hände wirkten fast wie polierter Roségold, seine Augen jedoch waren schmale, reptilienartige Schlitze, die mich mit unverhohlener Belustigung musterten. Sein Lächeln war entwaffnend und doch voller Bosheit. »Alex, mein Freund, es ist lange her, nicht wahr?« Ich schlug mit der Faust auf den Tisch. »Sieh, Seth, du verdammter Schlangenmensch, wie oft habe ich dir gesagt, dass du nicht einfach so erscheinen sollst?« Er lachte leise, fast schon melodisch. »Was kann ich sagen? Ich liebe es, wenn Menschen aus der Haut fahren.« Ich funkelte ihn an. »Also gut. Was willst du?« Er setzte sich langsam auf den Stuhl mir gegenüber, schlug die Beine übereinander und verschränkte die Finger. »Ich bin hier, um dir zu helfen.« Ich knurrte. »Du hilfst nie ohne Gegenleistung. Komm zur Sache.« Sein Grinsen wurde noch breiter. »Du bist klug. Deswegen mag ich dich. Du steckst mitten in einer Angelegenheit, die dich weit übersteigt, Alex. Caleb Blackwood ist nicht einfach ein Wendigo. Er ist alt, älter als du glaubst und sehr hungrig.« Ich schwieg, ließ ihn reden. »Ich kann dir helfen, ihn zu finden, dir Informationen geben, die niemand sonst besitzt, aber...« Er hielt inne, ließ das Wort wie Gift in der Luft schweben. »Ich will etwas dafür.« Ich ahnte bereits, was kommen würde, und doch fragte ich, »Was?« Seine Stimme wurde weicher, verführerischer, gefährlicher. »Die Seele von Erica.« Mein Magen krampfte sich zusammen. »Auf keinen Fall!« »Sie ist gebrochen, Alex. Ihr Geist wird nie wieder der gleiche sein. Ich würde ihr Leid beenden, schmerzlos. Und du bekämst, was du willst.« Ich ballte die Fäuste, meine Fingernägel bohrten sich schmerzhaft in meine Handflächen. »Nein.« Seth lehnte sich zurück, seine Augen funkelten im dämmerigen Licht. »Dann vielleicht dich?« Ich zögerte, nur einen Moment. Aber es war genug, er hatte meine Schwäche längst gerochen. »Deine Seele. Kein Tod, kein Leiden, nur ein Versprechen. Eines Tages komme ich, um sie zu holen, und bis dahin gebe ich dir, was du brauchst.« Der Gedanke, Erica zu opfern, war unerträglich. Doch mich selbst, ich atmete langsam aus. »Einzige Bedingung, du rührst niemanden aus meinem Umfeld an.« Sein Grinsen war messerscharf. »Abgemacht!« Er schlug mit der Faust leicht auf den Tisch, Ein goldener Lichtschein flackerte kurz auf, und ich spürte, wie etwas in der Dunkelheit besiegelt wurde. Du wirst deinen Weg zu Caleb Blackwood finden, und er wird auf dich warten. Mit diesen Worten verschwand er in einer Wolke aus schimmerndem Rauch. Der Gestank von verbranntem Metall hing noch Minuten später in der Luft, und ich saß da, die Hände zitternd, mein Herz rasend, während ich in der Finsternis flüsterte: Drew, ich komme. Die Nacht nach meinem Handel mit Seth zog sich wie ein zähes, unheilvolles Band durch meine Gedanken. Das schwache Licht des Mondes warf blasse Schatten auf die Wände meines Zimmers, während der Regen unaufhörlich gegen die Scheiben trommelte. Der Gedanke an Drew ließ mich nicht los. Immer wieder erschien sein Gesicht vor meinem inneren Auge, wie ein flüchtiger Hoffnungsschimmer inmitten der Dunkelheit. Die Erinnerungen kamen mit voller Wucht. Es war vor einem Monat gewesen. Ich hatte ausgeschlafen, wie immer an meinen wenigen freien Tagen. Der Geruch von gebratenem Speck und frischen Eiern hatte mich aus dem Schlaf gelockt. Noch benommen war ich in die Küche geschlurft, wo Drew am Herd stand, summend und mit dem Rücken zu mir. Er trug wie immer seine schlichte graue Schürze, die Haare leicht zerzaust, die langen braunen Strähnen fielen ihm ins Gesicht, während er die Eier in der Pfanne wendete. Ich war leise hinter ihn getreten und hatte meine Arme um seine Taille gelegt, meinen Kopf auf seine Schulter gebettet. Er hatte leise gelacht. »Na, Schlafmütze, hat dich endlich der Geruch geweckt?« Ich hatte nur gegrummelt, während ich seinen warmen Körper an meinem spürte. »Du kochst zu gut, das ist das Problem.« Er hatte sich umgedreht. Seine warmen, haselnussbraunen Augen hatten mich wie immer sofort beruhigt. Seine Hände hatten sich sanft um meinen Nacken gelegt, seine Stirn gegen meine gedrückt. »Heute ist Neumond. Ich wollte, dass du Energie tankst, bevor es dich wieder schwächt«, hatte er leise gesagt. Drew hatte immer auf mich geachtet, schon seit dem Tag, an dem wir uns kennengelernt hatten. Wir hatten uns während meiner Ermittlungen in einem kleinen Ort in Oregon getroffen, wo ich einem Serienmörder auf der Spur gewesen war. Drew war der lokale Metzgerlehrling gewesen, ruhig, hilfsbereit und erstaunlich unerschrocken, als er zum ersten Mal von meiner wahren Natur erfahren hatte. Als ich mich das erste Mal vor ihm verwandelte, hatte ich gedacht, er würde fliehen, wie alle anderen. Doch stattdessen hatte er meine geschwollene, pelzige Schnauze zwischen seine Hände genommen, sanft gelächelt und gesagt: »Du bist immer noch du, Alex. Das reicht mir.« Seitdem waren wir unzertrennlich gewesen. Die Erinnerung an den Morgen flog weiter. Wir hatten am Küchentisch gesessen, zusammen gegessen, während Drew von seinem geplanten Jagdausflug erzählte. »Erica und ich wollen in einem Monat hoch in die Berge, in die Hütte, die ich gekauft habe. Endlich etwas Abstand vom Alltag, frische Luft, Lagerfeuer, vielleicht ein paar Wildtiere beobachten.« Ich hatte damals genickt, seine Hand gedrückt. »Sei nur vorsichtig. Die Wälder dort sind älter.« Er hatte gelacht. »Mach dir keine Sorgen, ich bin schließlich der beste Schütze des Jagdvereins und Erica ist auch nicht gerade unerfahren.« Er hatte es leichtfertig gesagt, als könne ihm nichts passieren. Wenn ich damals gewusst hätte, was kommen würde, hätte ich ihn vielleicht davon abgehalten. Nun saß ich hier, allein, während der Regen weiter auf das Dach trommelte, und klammerte mich an diese Erinnerung, als könne sie ihn lebendig halten. Plötzlich klopfte es an der Tür. Ich fuhr zusammen und griff automatisch nach meinem Revolver, bevor ich mich langsam der Tür näherte. Ein junger Mann stand draußen, durchnässt vom Regen, der Poncho klebte ihm an den schmalen Schultern. Unter der Kapuze blitzten spitze Ohren hervor. Ein Halbelf. Er hob beschwichtigend die Hände. »Nicht schießen, ich will nur helfen.« Misstrauisch betrachtete ich ihn. »Wer bist du? Und was willst du hier?« Er trat langsam unter das kleine Vordach, das den Eingang schützte. »Mein Name ist Kyle. Kyle Benson. Ich habe euch im Polizeirevier gesehen, dich und den Chief. Ich weiß, wonach du suchst.« Ich kniff die Augen zusammen. »Und woher weißt du das?« Er zögerte kurz, trat von einem Fuß auf den anderen. Ich höre gut, sehr gut, vielleicht zu gut. Ich habe einige eurer Gespräche mitbekommen und ich kenne diese Wälder. Ich weiß, wo man anfangen könnte zu suchen. Er hielt inne, senkte den Blick kurz, bevor er fortfuhr. Lass mich dir helfen. Bitte. Für einen Moment erwog ich, ihn einfach fortzuschicken. Doch die Verzweiflung in seinen Augen war ehrlich und vielleicht konnte ich jede Hilfe gebrauchen, die ich bekommen konnte. Gut, sagte ich schließlich knapp. Aber wenn du mir in die Quere kommst, Kyle, wird es gefährlich für dich. Ein zaghaftes, aber erleichtertes Lächeln erschien auf seinem Gesicht. Verstanden. Während ich ihn hineinließ und ihm trockene Kleidung anbot, fühlte ich es erneut in meinen Eingeweiden brodeln. Der Countdown hatte begonnen. Und die Jagd nach Drew war nun endgültig eröffnet. 2 Tage waren vergangen, seit Kyle in mein Leben getreten war. Die Zeit verstrich zäh wie kalter Honig. Wir hatten jede Minute genutzt, um uns vorzubereiten. Die Stille in meinem kleinen Apartment wurde nur durch gelegentliches Rascheln von Ausrüstung, Kyles leise gemurmelte Gebete und das stetige Ticken der alten Wanduhr unterbrochen. Auf dem Tisch lagen die 3 Koffer, die ich aus meinem Jeep geholt hatte. In ihnen war alles, was ich für diese Mission benötigen würde. Im 1. Koffer lag mein SA-58-Gewehr mit dem schweren Mahagonischaft. 2 Magazine mit jeweils 30 Patronen Kaliber 308 lagen daneben, ebenso 2 zusätzliche Munitionsboxen. Unter dem 1. Schaumstoffeinsatz ruhte meine Winchester 9.78, die alte Trenchgun, samt montiertem Bajonett. Daneben 3 Schachteln doppelläufiger Schrotmunition. Der 3. Koffer beinhaltete meine Schutzausrüstung, eine schwarze ballistische Weste mit einem strahlend weißen Sonnensymbol auf der Brust, geliehen von einer Spezialeinheit in Moab. Während ich den Inhalt sortierte, kehrte mein Blick immer wieder zu Kyle zurück. Er saß am kleinen Küchentisch und wienerte sein Jagdmesser. Seine schlanken Finger glitten mit ruhigen Bewegungen über die Klinge, während er gelegentlich an seinem Kräutertee nippte. Seine Kleidung war für den Wald gemacht. Stabile Stiefel, dunkle Hose, ein Lederwams, über das er sich einen olivgrünen Poncho geworfen hatte. Auf seinem Rücken ruhte ein sauber gearbeiteter Bogen mit einem Köcher voller Pfeile. Er bemerkte meinen Blick und lächelte schief. »Mach dir keine Sorgen, Alex. Ich kann mich im Wald gut behaupten. Ich bin kein Klotz am Bein.« Ich erwiderte das Lächeln mit einem Nicken, auch wenn meine Gedanken dunkler waren, als meine Miene verriet. »Das hoffe ich, Kyle.« Denn wir gehen dorthin, wo kein Mensch freiwillig hintritt. Mein Telefon vibrierte. Chief Harris. Maverick, brummte er. Er nannte mich mittlerweile so, wie es früher meine Kollegen getan hatten. Erica möchte euch begleiten. Sie sagt, sie könne helfen, den Weg zu finden. Ich zögerte kurz. Erica war zwar inzwischen körperlich stabiler, aber der Schrecken saß noch tief. Bist du sicher, dass sie das schafft? Sie ist entschlossen, erwiderte der Chief nur. Ich atmete langsam aus. Gut, wir holen sie ab. 30 Minuten später standen wir vor Ericas Apartmentgebäude. Sie wartete bereits draußen, eine schwere Wanderrucksack auf dem Rücken, an dessen Seite ein Messer in einer kunstvoll verzierten Lederscheide hing. Ihre Augen waren entschlossen, doch ich konnte das Zittern in ihren Fingern sehen, als sie den Riemen ihres Rucksacks fester zog. »Bereit?«, fragte ich. »Bereit genug«, antwortete sie mit einem leichten Lächeln, das mehr Mut als Freude ausdrückte. Wir verstauten die Ausrüstung sorgfältig im Jeep. Waffen und Munition kamen griffbereit nach vorn, Rucksäcke und Vorräte nach hinten. Die Fahrt begann. Der Himmel war wolkenverhangen. Graue Schwaden krochen langsam über die Gipfel der Blackwood Mountains. Ein unheilvolles Dröhnen von fernem Donner rollte über die Hügel. Während ich fuhr, schwiegen wir lange Zeit. Jeder war in seine Gedanken versunken. Nur das monotone Brummen des Motors und das gelegentliche Prasseln von Regen unterbrachen die bedrückende Stille. Nach fast einer Stunde erreichten wir den Forstweg, der uns so weit wie möglich an den Fuß des Berges bringen würde. Am Waldrand wartete bereits Chief Harris mit seinem massiven Dienstfahrzeug. Seine Silhouette war in der Dämmerung kaum von der dunklen Baumwand zu unterscheiden. Als wir ausstiegen, trat der Grizzlybär-Polizeichef schwerfällig auf uns zu. Seine Pranken ruhten auf dem Lauf der alten Trenchgun, die er sich umgehängt hatte. »Also gut«, brummte er. »Wenn ihr schon in dieses Höllenloch marschiert, dann lasse ich euch nicht allein gehen. Einer muss schließlich auf euch aufpassen.« Ich konnte nicht verhindern, dass sich ein ehrliches Lächeln auf mein Gesicht stahl. »Danke, Chief!« Er nahm den Bandelier mit den Schrotpatronen von Erica entgegen und schulterte ihn routiniert. Dann gingen wir los. Der Wald verschlang uns beinahe sofort. Die dichten Tannen und Fichten bildeten ein undurchdringliches Dach, das kaum noch Licht hindurchließ. Die ersten Schritte waren begleitet von dumpfem Knacken unter unseren Schuhen. Tannennadeln, Äste, nasser Boden. Der Geruch von Moos und Moder lag schwer in der feuchten Luft. Doch dann kam es. Dieser Geruch. Das faulige Aroma von altem Blut, Eisen und etwas anderem. Etwas Unnatürlichem. Mir stockte der Atem. Er war hier. Wir folgten der Spur tiefer hinein in die Berge. Die Finsternis fraß uns förmlich auf. Nach einer gefühlten Ewigkeit erreichten wir den Höhleneingang. Er gähnte schwarz vor uns auf, eingerahmt von schartigen Felsen, an deren Kanten alte Kratzspuren und rostbraune Blutflecken hafteten. Ein kalter Wind wehte aus dem Inneren, und aus der Dunkelheit drang leises, kaum hörbares Flüstern. Als würde der Berg selbst uns warnen wollen, umzukehren. Doch es war längst zu spät. Die Höhle atmete uns förmlich entgegen. Kalte, modrige Luft drang in meine Lungen, während ich den ersten Schritt in die Dunkelheit setzte. Hinter mir folgten Chief Harris, Erica und Kyle. Jeder von uns mit seiner eigenen Mischung aus Angst, Entschlossenheit und Wut. Unsere Taschenlampen warfen lange, zuckende Schatten an die feuchten Wände, auf denen bizarre Kratzspuren verliefen. Als hätte ein gewaltiges Tier versucht, sich durch das Gestein selbst zu graben. Der Gang führte uns durch enge Windungen, in denen das Echo unserer Schritte in unheimlichen Mustern zurückkehrte. Jeder Atemzug schien das Flüstern aus dem Inneren lauter werden zu lassen. Nach einer gefühlten Ewigkeit öffnete sich der Tunnel plötzlich in eine weite Kammer. Ich hielt den Atem an. In der Mitte des Raumes, auf einem steinernen Altar, lag Drew. Sein Körper war festgebunden, die Arme und Beine mit ledernen Riemen fixiert. Sein Gesicht war blass, aber seine Brust hob und senkte sich flach. Er lebte. Ein würgender Kloß stieg mir in den Hals. Ohne lange zu zögern, stürmte ich zu ihm, warf das Gewehr über meine Schulter und begann mit meinem Messer die Fesseln durchzuschneiden. »Drew, Drew, wach auf, bitte, ich bin hier!« Seine Augenlider zuckten, doch er blieb bewusstlos. Hinter mir hallten plötzlich schwere Schritte. Eine Stimme, ruhig, fast schmeichelnd, aber von einem eisigen Unterton durchdrungen, erklang aus dem Schatten des Höhleneingangs. Ach, wie rührend! Der Held ist gekommen! Langsam trat er ins Licht. Caleb Blackwood. Seine menschliche Gestalt war nur noch eine Hülle dessen, was er einmal gewesen war. Blasse, gespannt wirkende Haut lag straff über knochigen Gliedern. Die Augen waren zwei starrende, eisblaue Punkte, die wie glühende Nadeln in dunklen Höhlen brannten. Seine Lippen verzogen sich zu einem kalten, widerwärtigen Grinsen. »Er hat so schön von dir gesprochen. Immer wieder. Alex wird kommen«, hat er geflüstert. »Und nun bist du tatsächlich hier.« Chief Harris hob seine Schrotflinte. Kyle spannte seinen Bogen. Erica zog ihr Messer, obwohl ihre Hand sichtbar zitterte. Ich trat schützend vor Drews Körper und richtete mein Gewehr auf Caleb. »Lass ihn los, du Scheusal!« Caleb lachte. Ein trockener, rasselnder Laut, der von den Höhlenwänden wie höhnisches Gelächter zurückgeworfen wurde. »Warum sollte ich?« Seine Angst, seine Hoffnung, sie schmecken köstlich. Dann Ohne jede Vorwarnung begann sich sein Körper zu verändern. Knochen knackten, Fleisch riss auf. Das widerliche Geräusch splitternder Gelenke hallte durch die Kammer. Seine menschliche Haut platzte auf und fiel wie eine abgestreifte Hülle zu Boden. Darunter erschien seine wahre Gestalt. Ein riesiger, dürrer Körper, dessen grauschwarzes Fell an fauliges Leder erinnerte. Die Rippen stachen unter der Haut hervor wie Speere. Lange, pechschwarze Klauen glitten aus den knotigen Fingern. Sein Kopf war nun vollständig jener des Wendigos, ein zersplitterter Hirschschädel, an dessen Seiten gebrochene Geweihstümpfe ragten. Aus dem Maul tropfte zäher, dunkler Speichel. In den leeren Augenhöhlen loderten zwei eisblaue Flammen. Er sog scharf die Luft ein und sein keuchender Atem klang wie das Pfeifen eines sterbenden Tieres.
»Jetzt beginnt das Festmahl«, zischte er.
Er stürmte auf uns zu. Chief Harris feuerte zuerst. Der Schuss seiner Trenchgun hallte durch den Raum und riss ein fauliges Stück Fleisch aus dem Arm des Wendigos. Kyle ließ drei Pfeile in schneller Folge fliegen, die sich in Calebs Oberkörper bohrten. Erica wich geistesgegenwärtig zur Seite. Ich feuerte mein gesamtes Magazin in die Mitte seiner Brust. Die Kugeln rissen blutige Krater in das schwarze Fleisch, doch er blieb stehen. Nur sein widerliches Grinsen verzog sich leicht, als würde ihn der Schmerz amüsieren.
»Jetzt bin ich dran!«
Mit einer Geschwindigkeit, die seinem knochigen Körper unmöglich schien, schnellte er nach vorn. Er schlug Chief Harris zur Seite, der gegen die Höhlenwand geschleudert wurde und keuchend zu Boden ging. Kyle versuchte auszuweichen, doch Calebs Klaue streifte ihn an der Schulter. Blut spritzte auf den Boden, als Kyle rücklings stürzte. Erica duckte sich im letzten Moment unter einem Hieb hindurch und rollte sich geschickt zur Seite. Ich schaffte es gerade, mein zweites Magazin einzulegen, als Caleb sich mir zuwandte.
»Du gehörst mir, Wolf!«
Er riss mich mit einer einzigen Bewegung von den Füßen, schleuderte mich gegen den Altar, auf dem Drew lag. Die Wucht raubte mir den Atem. Sterne tanzten vor meinen Augen. Doch dann geschah etwas Unerwartetes. Ein Schuss peitschte durch die Höhle. Caleb schrie auf. Meine verschwommene Sicht klärte sich gerade noch rechtzeitig, um zu sehen, wie Drew, halb aufgerichtet mit zitternden Händen, den Weebly hielt und erneut feuerte. Zwei weitere Schüsse trafen den Wendigo in Kopf und Schulter. Seine Bewegungen wurden ruckartig, fahrig. Ich nutzte den Moment. Mit einem animalischen Knurren ließ ich los. Meine Verwandlung brach endgültig hervor. Der Wolf in mir übernahm. Mein Körper dehnte sich, Muskeln spannten sich, Knochen knackten, als dichte schwarze Pelze meinen Leib bedeckten. Klauen glitten aus meinen Fingern, mein Gesicht streckte sich in eine breite, gefletschte Schnauze. Ein markerschütterndes Heulen erfüllte die Höhle.
»Ich bringe dich zur Strecke, Caleb!«
Mit einem Sprung rammte ich mich in seine Brust, beide stürzten wir zu Boden, ein tödlicher Tanz begann. Klauen rissen, Zähne schnappten, Blut spritzte auf den kalten Steinboden. Jeder Treffer brannte, jeder Schnitt ließ mein Blut mit seinem vermischen. Doch ich trieb ihn zurück. Immer weiter. Bis ich schließlich tief in seine Brust griff, seine kalte, pochende Masse erfasste. Mit aller verbliebenen Kraft riss ich sein dunkles Herz heraus. Sein kehliges Röcheln hallte noch für wenige Sekunden durch die Höhle, bevor seine riesige Gestalt leblos zusammenbrach. Sein verdorbenes Herz pulsierte ein letztes Mal in meiner Klaue. Dann zerquetschte ich es. Die schwarze Flüssigkeit spritzte wie zäher Teer auf den Boden. Es war vorbei. Und dann wurde alles schwarz. Das Erste, was ich nach dem Erwachen vernahm, war das monotone Piepen eines EKG-Geräts. Es war ein leises, regelmäßiges Signal, das mir sagte, dass ich noch am Leben war. Langsam öffnete ich die Augen. Die Deckenbeleuchtung des kleinen Krankenzimmers war gedimmt, der graue Schein des Morgens fiel durch die halbgeschlossenen Jalousien. Mein ganzer Körper pochte dumpf, als hätte ich eine Schlacht gegen einen Berg selbst geschlagen. Jeder Atemzug schmerzte, jeder Muskel schrie. Doch dann spürte ich etwas anderes. ein vertrautes Gewicht auf meiner Brust. Zögerlich hob ich den Kopf. Drew lag quer über mir, sein Kopf ruhte auf meiner Schulter. Er war ebenfalls verbunden, doch sein Brustkorb hob und senkte sich gleichmäßig. Seine Haare waren zerzaust, doch in seinem friedlichen Gesicht lag endlich etwas, das ich so lange vermisst hatte. Ruhe. Ich hob zitternd die Hand und fuhr ihm sanft durch das Haar. Er lebte. Er war zurück. Ein Kloß stieg mir in die Kehle und für einen Moment konnte ich die Tränen nicht zurückhalten. Nach einer Weile öffnete sich leise die Tür. Erica trat vorsichtig ein, gefolgt von Kyle. Beide wirkten erschöpft, aber unversehrt. Erica schenkte mir ein warmes, müdes Lächeln. »Du siehst aus wie der Tod persönlich, Alex.« Ich lachte heiser. »Fühlt sich auch so an.« Kyle trat näher ans Bett. »Der Chief lässt ausrichten, dass du eine Einladung hast.« »Eine Einladung?« fragte ich verwirrt. Erica nickte. »Chief Harris möchte, dass wir bleiben. Er hat uns allen Stellen im Dorf angeboten. Dich als Ermittler für übernatürliche Fälle, mich in der Apotheke und Kyle als Fährtenleser für das Forstamt.« Ich blinzelte. »Ernsthaft?« Kyle grinste. »Scheint, als hätte Blackwood Village gerade neue Schutzpatrone gefunden.« Ich lehnte mich zurück, ließ die Worte sacken. Ein Teil von mir wollte sofort ablehnen. Ich war es gewohnt, von Ort zu ziehen, immer dem nächsten dunklen Fall hinterher. Doch dann spürte ich Drews Hand, die sich in meine schob. Selbst im Schlaf suchte er meine Nähe. Vielleicht war es an der Zeit, endlich irgendwo anzukommen. »Sag dem Chief, wir bleiben.« Erica nickte zufrieden, während Kyle erleichtert seufzte. Sie ließen mich allein mit Drew, damit ich zur Ruhe kommen konnte. Doch der Frieden währte nur kurz. In der Nacht kam er. Nicht in Person, nicht mit Rauch und Licht, sondern in meinem Traum. Seth Morgan stand in der weiten Dunkelheit vor mir, elegant wie immer. Sein weiß-goldener Anzug makellos, seine Augen schmal und voller Gier. »Du hast deinen Schatz gerettet, Alex. So wie ich es dir versprochen habe.« Ich ballte die Fäuste. »Und jetzt?« Er lächelte kalt. »Jetzt? Jetzt hast du Zeit, viel Zeit. Doch eines Tages komme ich, um einzufordern, was mir zusteht.« Er trat näher. Sein Atem roch nach verbrannter Erde. »Bis dahin, genieße dein Glück. Aber vergiss nie, dein Schatten gehört mir.« Mit diesen Worten verblasste er, und ich erwachte schweißgebadet in der Dunkelheit des Krankenzimmers. Der Regen schlug sacht gegen die Fensterscheibe. Neben mir atmete Drew ruhig weiter. Ich legte meine Hand auf seine und flüsterte kaum hörbar in die Nacht: »Für dich war es das wert.« Und während draußen der Sturm sich legte, wusste ich, dass dies nur das erste Kapitel einer viel größeren Geschichte war. Blackwood hatte seine Geheimnisse. Und wir waren nun ein Teil davon.